Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wirklichkeit ist das, was weiterhin existiert, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Dieser Satz wird Philip K. Dick zugeschrieben und der kannte sich ja bekanntlich aus mit der Fiktion und der Wirklichkeit. Immerhin hat Philip K. Dick uns einen Berg an ziemlich cleveren Science-Fiction-Stories hinterlassen, in denen es sehr oft um die Grenzen der Wirklichkeit und um die Folgen von Lügen geht. Wirklichkeit ist also das, was weiter existiert, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Aber was ist mit den Dingen, die nicht existieren, obwohl so viele daran glauben? Warum verbreiten sich Verschwörungstheorien wie verrückt? Wieso bleiben ausgerechnet Lügen so hartnäckig hängen? Und weshalb sind gerade intelligente Menschen besonders gut darin, die eigenen irrationalen Überzeugungen nicht etwa zu durchschauen, sondern sich selbst gegenüber zu verteidigen? Darum geht es jetzt in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als vor 2 Jahren Donald Trump am Morgen nach seiner Amtseinführung behauptet hat, dass er die größte Inauguration ever gewesen, da konnten es ja viele kaum glauben, wie plump er gelogen hat. Das war ja wirklich auf jedem Foto zu sehen, dass das nicht gestimmt hat. Als dann auch noch seine Beraterin Kellyanne Conway live im Fernsehinterview verkündet hat, das sei gar nicht gelogen, trotzdem nicht, sondern das seien eben alternative Fakten, da ist mir wirklich der Kinnladen runtergefallen. Heute, 2 Jahre später, da zuckt kaum noch jemand mit den Achseln bei sowas. Wie konnte es nur so weit kommen? Das untersucht Michiko Kakutani in ihrem Buch Der Tod der Wahrheit. Und Piki Biermann hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Vielleicht kommen wir erstmal kurz noch zur Person, weil Michiko Kakutani ist hier vielleicht nicht so bekannt in den USA, aber durchaus ein Star. Die war jahrzehntelang Literaturkritikerin der New York Times. Die war so berühmt, dass sie zum Beispiel sogar in der Serie Sex and the City aufgetaucht ist. Also mal kurz vorweg, Michiko who?
Michiko Kakutani ist sozusagen das Scharfgericht der Literaturkritik, zumindest an der Ostküste gewesen. New York Times ist ja nicht gerade irgendein Blatt. Und das über 30 Jahre lang, 34 Jahre lang, glaube ich. Das heißt, die hat wirklich zugeschlagen und die hat eine sehr präzise Sprache und die hat ein lausiges Buch genannt. Und sie hat gefeiert und gefördert und vernichtet, wenn es irgendwie nicht ihrer Meinung nach richtig war. Und zwar mit Argumenten. Also sie ist auch deswegen so berühmt, weil sich natürlich die Leute, die sie dann verrissen hat, auch gewehrt haben. Also Jonathan Franzen hat sie mal auseinandergenommen. Daraufhin hat er sie zur dümmsten Person von ganz New York erklärt. Oder ich glaube Norman Mailer oder so hat mal irgendwo geäußert, das sei ja bloß so eine Alibi-Asiatin. Also sie hat auch eingesteckt. Aber ist ihr was passiert, was bei uns eigentlich nur Herrn Genscher passiert ist? Es ist ein Verb nach ihr benannt worden. Also man fürchtete durchaus, kakutanisiert zu werden.
Okay, das ist also diese Frau und die war Chefkritikerin der New York Times. Die ist dann da 2017 abgetreten und hat jetzt ihr erstes eigenes Buch geschrieben, Der Tod der Wahrheit eben. Warum dieses Thema?
Dass die Wahrheit gefährdet ist, dass die Vernunft gefährdet ist, ist, glaube ich, muss man nicht mehr erklären. Das ist sowas von klar. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Und was Michiko Kakutani in diesem Buch macht, ist eigentlich gucken, was hat sich über die Jahrzehnte, die sie auch beurteilen kann, weil sie da sich öffentlich geäußert hat, und recherchiert hat und so. Was hat die Kulturseite eigentlich beigetragen dazu, dass sich das so entwickeln kann, dass so ein Trump da jetzt so agieren kann und nicht nur er? Und das sind alle Medien im Grunde, oder fast alle. Also da gehört auch Film dazu. Sie ist sehr filmaffin. Sie weiß eine Menge über Filme. Da gehört natürlich Fernsehen dazu. Also seit Russ Limbaughs Show und diesen Fox News und all diesem Zeugs. Und Bücher natürlich, und dazu gehört Hoch und Niedrig. Also da macht sie auch keinen großen Unterschied. Da guckt sie auch Massen-Pop-Phänomene an.
Das heißt, kein reines Buch zur Ära Trump. Was sind denn dann die Ursachen, die sie da über die Jahrzehnte ausmacht, die jetzt Trump ermöglicht haben?
Naja, im Grunde ist es ein Kommentar oder ein Versuch zu verstehen, wie es zu dieser Ära Trump kommen konnte. Und Trump ist ja eigentlich auch nur ein Symptom für was und nicht der Auslöser. Und da kann sie natürlich zurückgreifen auf diese Jahrzehnte von Kulturkritik, die sie auf dem Buckel hat, und kann genau gucken, an welchen Stellen sind vielleicht so Weichen gestellt worden, die, wenn sie sich verselbstständigen, was sie eigentlich gar nicht sollten, so einen gegenteiligen Effekt haben. Also freiheitliche Bewegungen durchaus. Im Grunde muss man sich das vorstellen, wie wir heute über Internet diskutieren. Wunderbare Erfindung. Wir alle haben gedacht, toll, da Demokratie, jetzt fällt sie vom Himmel, und das Gegenteil passiert gerade oder an vielen Stellen. Also sie guckt sich die 60er Jahre, die Hippies an, sie guckt sich die Postmoderne an, die ganze Diskussion. Also alles, was freiheitliche Impulse hat gegen enge, absolute Wahrheiten opponiert und ästhetisch oder politisch und was daraus, wenn man das dann wiederum verabsolutiert werden kann. Und da muss man genau aufpassen. Natürlich ist der Dekonstruktionismus nicht schuld daran, dass wir jetzt alternative Fakten haben und Fake News toll finden oder sowas. Aber die Spuren dazu kann man verfolgen und wenn sich das auf unglückliche Weise verknüpft, dann sind wir da, wo wir heute sind.
Diese Sorge durch die Wahrheit, die zieht sich also so durch ihr ganzes berufliches Leben, kann man
ja,
das so sagen?
Ja.
Auch durch die Arbeit als Kritikerin?
Ja, durchaus. Also das muss nicht unbedingt nach der Wahrheit sein, aber was beinhalten diese neuen Texte, die sie dann zur Kenntnis genommen hat eigentlich? Was für Botschaften stecken da drin? Politischer auch, durchaus. Und dazu muss man natürlich immer wissen, sie ist Amerikanerin, sie arbeitet in Amerika. Ich vermute mal, sie kann außer Englisch nicht so viele andere Sprachen. Das heißt, sie ist immer angewiesen mit ihren Kritiken, mit ihren Diskussionen, mit ihrem Weltbild auf Übersetzungen. Da kann man mal wieder sehen, wie wichtig Übersetzungen sind. Und das muss man aber berücksichtigen beim Lesen, wenn man in Europa das Buch liest.
Das heißt, sie hat da blinde Flecken oder was heißt das?
Ja, nicht blinde Flecken unbedingt, aber manchmal kommt sie zu spät oder kommt sie später. Da haben wir das längst, wir hier in Europa, sage ich jetzt mal ganz großkotzig, haben das längst ausdiskutiert. Manchmal sind die Perspektiven ein bisschen schief. Also das ist ein bisschen US-central. Ist gar nicht bös gemeint, also das ist auch ungewollt, aber sie ist halt angewiesen auf englische Übersetzungen. Also die ganze Foucault, Derrida und so Diskussion, die kamen da halt ein bisschen später als bei uns in Europa. Solche Sachen sind irgendwie ganz wichtig. Oder wann ist Hannah Arendt übersetzt worden mit den entscheidenden Büchern, die wir vielleicht auch schon früher kannten auf Deutsch? Oder alle möglichen anderen Leute. Also die hat einen unglaublichen Bildungskanon auch, also ist sehr, sehr belesen.
Das heißt, trotz dieser leichten Verschiebungen, was den europäischen Blick betrifft, würden Sie sagen, ist das lesenswert?
Auf jeden Fall ist das lesenswert. Selbst die Verschiebung oder selbst der etwas andere Blick ist ja genau interessant für uns. Weil es geht ja darum, dass wir kapieren müssen, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, wo wir hier sind. Und wie kommen wir da wieder raus am besten. Und das kann man ja von verschiedenen Seiten angucken. Und wenn man das aus einer amerikanischen Perspektive anguckt, dann bereichert uns das hier doch auf jeden Fall.
Das sagt Pieke Biermann über das Buch Der Tod der Wahrheit, Gedanken zur Kultur der Lüge von Michiko Kakutani. Für 20 Euro bei Klettkotter erschienen. Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn jemand so richtigen Unfug redet, dann scheint die Lösung so einfach. Einfach die Augen aufmachen und hinsehen. Nur ganz so leicht ist es dann doch nicht. Bloß weil wir die Augen aufmachen und hinsehen, sehen wir noch lange nicht die Wahrheit. Das behauptet Kai Schreiber in seinem Buch »Wahre Lügen, warum wir nicht glauben, was wir sehen«. Kai Schreiber ist Physiker und Philosoph und macht jetzt in Neurowissenschaften. Und ich habe mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Schreiber.
Guten Tag, Herr Rapanse.
Sie gehen im Buch ja sogar noch weiter und schreiben gleich zu Beginn, wir bilden uns zwar immer ein, unsere Wahrnehmung sei dazu da, die Wahrheit zu finden, das sei aber nicht einfach nur falsch, sondern sogar falsch mit Hintergedanken. Das müssen Sie erklären.
Ja, also das ist für mich auch immer noch nach all den Jahren jetzt das, der faszinierendste Aspekt des Ganzen, dass nämlich nicht nur, was wir wahrnehmen, sich selten mit dem deckt, was sich abspielt, sondern wir trotzdem die ganze Zeit das ganz starke Gefühl haben, dass wir recht haben. Egal, welcher Illusion wir gerade unterliegen, es gibt immer so einen Unterstrom in unserem Kopf, der uns sagt, das stimmt aber alles, was wir da sehen. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass es viel zu verunsichernd wäre, wenn wir die ganze Zeit merken würden, wie falsch wir liegen. Da könnten wir dann gar keine Entscheidungen mehr treffen. Und je wichtiger die Entscheidungen sind, also das kann ja bis ins Lebensbedrohliche gehen. Das ist jetzt heute so ein bisschen weniger geworden durch unsere herrliche Zivilisation. Aber früher war quasi jede Entscheidung potenziell gleich lebensgefährlich. Und wenn man sie ständig hinterfragt, dann lähmt man sich.
Sie meinen das jetzt aber nicht metaphorisch, dass wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern fast buchstäblich?
Das war ja so eine Änderung in der Art und Weise, wie die Psychologie sich die Wahrnehmung vorstellt in den letzten Jahrzehnten. So mit den 90er Jahren hat das angefangen, wo man weggekommen ist von dem Gedanken, dass die Sinnesorgane uns Informationen liefern und daraus bauen wir uns dann ein Bild der Welt. Und diese modernere Sicht, über die ich da auch im Buch ja viel schreibe, diese bayesianische Vorstellung von der Wahrnehmung, das kommt aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Und der Gedanke da ist, dass man die ganze Zeit in so einer Unsicherheit sich befindet. Also es kommen Informationen rein, aber nichts von dem, was reinkommt und nichts von dem, was man vorher schon weiß, ist sicher. Und dann muss man gucken, wie man aus den ganzen Unsicherheiten sich das bestmögliche Bild macht. Und die wichtige zentrale Erkenntnis ist, das bestmögliche Bild ist nie das Richtige. Das kann gar nicht das Richtige sein. Das kann mathematisch, psychologisch, In jeder Hinsicht ist das unmöglich.
Der psychologische Teil, der scheint, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, daran zu liegen, dass wir gar nicht in der Lage sind, wenn wir etwas wahrnehmen, da nicht schon eine Menge eigene Vorurteile mit reinzupacken. Was denn zum Beispiel?
Das ist so das Standardvorurteil, was man so im Kopf hat, wo man denkt, das muss man wegkriegen. Man darf nicht an der Hautfarbe festmachen, was für einen Charakter der Mensch hat, der einem da gerade begegnet. Das sind so die Vorurteile, an die man da zuerst denkt. Aber das Interessante an dieser bayesianischen Sicht auf die Wahrnehmung ist, dass jeder einzelne Wahrnehmungsvorgang, und der kann noch so primitiv und so klein und so fizzelig sein, also die Frage, welche Farbe hat der Vogel da draußen, da stecken schon ganz viele Vorurteile drin. Das wären jetzt zum Beispiel, wenn die Farbe des Vogels die Frage ist, da würde man jetzt nicht an Vorurteil denken, aber die Jahreszeit zum Beispiel ist dann wichtig. Im Winter wird man einen anderen Vogel erwarten als im Sommer, wenn der genau gleich aussieht. Das ist der wichtige Punkt. Der Vogel sieht exakt gleich aus, nehmen wir trotzdem einen anderen Vogel wahr. Wenn
also den roten Bauch, das Rotkehlchen, sehe ich je nach Jahreszeit anders.
Also man sieht ihn natürlich im Winter auch noch aus anderen Gründen deutlicher. Da ist dann durch den Schnee der Kontrast höher und all diese Dinge. Aber man sieht ihn auch deswegen, glaube ich, im Winter besser, weil man im Winter weiß, da sind jetzt überwiegend Rotkehlchen. Also da sind jetzt die ganzen Zugvögel, die kann ich gar nicht sehen, die sind nicht da.
Sie haben ein wissenschaftliches Buch geschrieben, aber es ist ein Buch, das trotzdem immer wieder auch deutlich in den politischen Bereich hineinschrammt. Und deshalb passt Ihr Buch auch so gut in diese Sendung, wenn wir hier heute über Verschwörungstheorien und falsche Wahrnehmungen sprechen. Und ich habe an diesem Punkt gedacht, wenn Sie sagen, es spielen so Vorurteile mit rein, wie wir Dinge wahrnehmen, eigentlich spielen Sie damit Verschwörungstheoretikern in die Hände. Zum Beispiel Leute, die sagen, naja, menschengemachten Klimawandel, das gibt es nicht. Die argumentieren ja genau so. Die ganzen Wissenschaftler, na, auch die haben ihre Vorurteile. Also darf ich das genauso gut anders sehen?
Ja, das ist, glaube ich, der allergrößte Irrtum von allen. Dass aus der Tatsache, dass man nichts sicher wissen kann, folgt, dass jetzt irgendwie auch schon alles egal ist. Das ist das, was die Verschwörungstheoretiker gerne benutzen, wie sie sagen. Dann sagt man, ja, die Wissenschaft, die hat auch ihre Zweifel und dann gibt es diese Meinung und jene Meinung. Dann kann ich mir es aussuchen. Und das ist ja ein ganz fundamentales Missverständnis, weil gerade dadurch, dass man es nicht sicher wissen kann, wird es besonders wichtig, dass man es so gut wie möglich macht. Also quasi das exakte Gegenteil. Und das Faszinierende für mich ist, dass immer unser Impuls eigentlich in die Gegenrichtung zu dem geht, was man eigentlich gerne hätte. Der Impuls sollte ja sein, wir machen es so sorgfältig wie möglich, weil ja auch wichtige Dinge daraus folgen, dass wir jetzt nicht Verschwörungstheorien anhängen, dass wir Recht haben, ob das ein Raubtier ist oder ein Rotkehlchen. Aber trotzdem ist unser Impuls dann quasi blind, unbesehen, was zu übernehmen, weil es sich im Moment gut anfühlt. Und dieses Misstrauen gar nicht zu haben, das man haben müsste eigentlich.
Ich lerne also, ich darf sehr viel an meiner intuitiven Gedanken überhaupt nicht vertrauen. Das klingt wahnsinnig anstrengend. Wie sollen wir das denn schaffen? Haben Sie da so ein paar Alltagstipps?
Also es ist fast immer in dem Bereich, das habe ich auch beim Schreiben gemerkt, man kommt an irgendeiner Stelle an, wo man denkt, man hätte jetzt was klar und dann kommt sofort wieder ein Aber hinterher. Es stimmt, Intuitionen sind gefährlich, vor allem eben, weil sie diese wahnsinnige Überzeugungskraft haben, die zuerst mal auf nichts von dem beruht, was wir gerne in Urteilen eigentlich drin hätten, nämlich irgendwie Sachkenntnis und so weiter. Das stimmt aber sofort nicht mehr, wenn das Intuitionen von Leuten sind, die viel Erfahrung haben. Mhm. Das heißt, der praktische Rat ist, wenn man sich in der Sache nicht auskennt, dann sollte man davon ausgehen, dass alles, was der Bauch sagt, falsch ist. Also wenn man keine Erfahrung mit irgendeiner Angelegenheit hat und man hat das ganz starke Gefühl, aber die Experten, da stimmt doch was nicht, da stimmt doch an den Argumenten, also was zum Beispiel beim Klimawandel ja ganz viel passiert. Leute, die eigentlich vom Wetter und von Klima und von diesen ganzen komplexen Dingen nichts verstehen, sich da nicht mit beschäftigt haben, hören die Theorien und sagen, ja, aber das kann ja nicht, das gibt ja gar keinen Sinn für mich. Und da kann man eigentlich von vornherein sagen, das kann man ignorieren, das Gefühl. Das ist schwer, das haben wir alle, das Gefühl, aber das muss man eigentlich, sobald man merkt, ich habe eigentlich gar keine Erfahrung mit dem Thema, muss man das eigentlich wegdrücken.
Also sich selber ein bisschen weniger vertrauen. Am Ende Ihres Buches kommen Sie dann noch auf die spannende Frage, was wir denn eigentlich genau tun können. Und das geht noch über das, was Sie jetzt gerade sagen, ein bisschen hinaus. Sie fordern etwas, was man oft hört, eine Art neue Aufklärung, was ich aber exakt angesichts der Erkenntnisse Ihres Buches fast ein bisschen optimistisch finde. Trotzdem, was könnte das denn sein für eine neue Aufklärung?
Ja, also wie Sie sagen, es ist optimistisch und es ist ja auch, die Aufklärung ist ja jetzt nicht erst seit gestern in der Welt und hat ihre Rückschläge erlebt seitdem. Ich glaube, was für den Einzelnen, was unheimlich gut tun würde, ist das, was so im Kern angeklungen ist, sich selber gegenüber misstrauischer sein. Also es gibt diesen fast Klischeespruch aus der Psychotherapie, glaub nicht alles, was du denkst. Und je mehr davon man hat, glaube ich, desto resistenter ist man gegen dieses ganze Zeugs, was durch den geistigen Raum so schwirrt. Das andere, was ich glaube, ist, dass viele von diesen Fallen, in die man tappt, und viele von diesen Verschwörungstheorien und diese Memes auf Facebook und diese Sachen, die rumgereicht werden und die alle blind weiterreichen, weil sich's gut anfühlt, dagegen sind wir mehr oder weniger machtlos. Also ich glaube, das wäre auch zu optimistisch zu denken, wir können den Menschen umbauen, sodass er dafür nicht mehr anfällig ist. Das ist wie, wir bauen den Menschen um, sodass er nicht mehr für Zigaretten anfällig ist. Das ist Quatsch. Was wir gemacht haben, ist Zigaretten, da Maßnahmen zu ergreifen, sodass das unbequem wird und unangenehm wird, Raucher zu sein. Und ich glaube, solche Sachen muss man auch in diesem gedanklichen Bereich machen. Und dann ist natürlich sofort die Frage, wer soll das machen und warum sollen wir dem vertrauen? Und darauf habe ich auch keine Antwort. Aber ich glaube, das ist der Weg und der wird nicht leicht. Es wird immer mühsam bleiben. Das ist die Natur der Sache.
Ein mühsames Geschäft. Über das hat Kai Schreiber ein Buch geschrieben und dieses Buch, das heißt Wahre Lügen, warum wir nicht glauben, was wir sehen, für 22 Euro bei Rowohlt erschienen. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Rabanse.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bauchgefühl statt Fakten. Es ist immer leicht, dem politischen Gegner zu attestieren, eher glaube an gefühlte Wahrheiten. Und das stimmt ja oft auch. Allerdings stimmt ebenfalls, dass wir selbst das auch tun. Und davor schützt auch keine Intelligenz. Im Gegenteil, gerade schlaue Menschen sind ziemlich gut darin, eigene irrationale Überzeugungen nicht etwa zu durchschauen und abzulegen, sondern vor sich selbst und vor anderen ganz besonders clever zu verteidigen. Das schreibt Sebastian Herrmann in seinem Buch Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen. Und in dem Buch da stecken reihenweise schmerzhafte Erkenntnisse. Das hat unser Rezensent Martin Tschechne bei der Lektüre herausgefunden.
So ein Valomat ist ein fieses Instrument. Wie ein Skalpell dringt er in eine gut durchdachte Überzeugung ein und zerschneidet sie in ihre Bestandteile, in Wissen und Affekt, in Aufgeschnapptes und Gelesenes, Verstand, Emotion und flatternden Zeitgeist. Und sehr schnell ist der Wähler von den Inhalten der Parteiprogramme bei Wilhelm Wundt und Daniel Kahnemann gelandet, bei Donald Trump und bei Stephen Colbert. Der Late-Night-Talker aus dem amerikanischen Fernsehen nämlich brachte auf den Punkt, was Psychologen in dem Jahrhundert zwischen dem Vordenker Wundt und dem Nobelpreisträger Kahnemann erforscht und ausformuliert haben, worauf wir uns verlassen, um weitreichende Entscheidungen zu fällen. Das sind nicht Inhalte oder Argumente. Den meisten Wählern genügen ein entschlossen auftretender Kandidat, ein kurzer Augenblick und gut geschürte Empörung. Sebastian Herrmann hat den Selbstversuch am Wahlomaten gewagt und kam zu einem Ergebnis, das ihn in seinem Anspruch auf Schlüssigkeit und Logik der eigenen Überzeugungen doch eher verwirrte. Einer Mischung aus FDP und den Linken.
Aus emotionaler Sicht sträubte sich alles in mir, eine dieser Parteien zu wählen. Egal wie groß die inhaltlichen Überschneidungen sein mögen, da sperrt sich etwas, da will etwas nicht. Ganz offensichtlich spielen bei der Frage nach der zu wählenden Partei rationale Beweggründe eine kleinere Rolle, als einem eigentlich lieb sein sollte. Schließlich empfindet man sich selbst als mündigen, halbwegs informierten Bürger.
Das ist die Ausgangssituation und das ist die Tonlage, in der sich der Journalist durch die psychologische Fachliteratur arbeitet. Locker, ohne falschen Respekt, aber auch ironisch gegen sich selbst. Anders wäre es kaum auszuhalten zwischen all den Vegetariern und streitenden Ehepaaren, den Moralaposteln und Schusswaffengegnern, der FDP und den Linken, die er als Objekte seiner Beobachtungen anführt und nebenbei, anders wäre einem im Zweifel eher weniger selbstironischen Leser auch kaum zu vermitteln, wie jämmerlich dünn doch unser aller Draht zur Welt der Tatsachen und ihrer rationalen Verknüpfungen ist. Der 20. Januar 2017 zum Beispiel, Amtseinführung des neuen Präsidenten vor dem Kapitol in Washington. Und gleich lieferte dieser Donald Trump eine Kostprobe, wie intuitiv und wie skrupellos er die Erkenntnisse der jüngeren Kognitionspsychologie zur Manipulation einsetzt. Es sei die größte Menschenmenge, die sich jemals zu einer solchen Feier an diesem Ort versammelt hätte. Das war natürlich Blödsinn. Jedes Foto von der Vereidigung seines Amtsvorgängers Barack Obama bewies das Gegenteil. Aber wer ein rechter Demagoge ist, den stören Tatsachen nun wirklich zu allerletzt.
Wenn man es so ausdrücken will, programmierte Trump seine dreiste Behauptung in die neuronalen Schaltkreise seines Publikums. Dass dort dann kurz darauf praktisch ein Warnhinweis daneben gestellt wurde, Achtung, dreiste Lüge, wirkt nicht uneingeschränkt. Es kostet ein klitzekleines bisschen kognitiven Aufwand, sich diese Einordnung auch zu vergegenwärtigen.
Wer auf die Sparsamkeit seiner Mitmenschen im Einsatz ihrer intellektuellen Mittel setzt, der kann weit kommen. Der Mueller Report etwa. Seine Veröffentlichung ist zu frisch, um in dem Buch erwähnt zu werden. Aber das Muster, der Umgang mit Tatsachen und die zynische Manipulation der Öffentlichkeit, ist dort haarklein beschrieben. Eine grob verzerrte Information, ihre wie mit einem Knüppel eingehämmerte Wiederholung, dann mutwillige Verzögerung. Als 4 Wochen später endlich die Details herauskommen und ein völlig neues Bild von Verstrickung und Vertuschung ergeben, ist es zu spät. Die Falschinformation hat sich zur Wahrheit verfestigt. Wer sich dagegen stellt, muss bergauf kämpfen. Schlaue Taktik, reine Psychologie.
Der Kontext einer Nachricht und ihr exakter Inhalt verblassen schnell. Zurück bleibt ein diffuses Gefühl, etwas schon einmal gehört oder gelesen zu haben. Fühlt sich eine Aussage aber vertraut an, erzeugt alleine das eine Illusion von Wahrheit, unabhängig von ihrem Inhalt.
Sebastian Herrmann ist Wissenschaftsjournalist. Es geht in seinem Buch also weniger um die Zumutungen einer Politik, die jede Vernunft und Moral hinter sich gelassen zu haben scheint. Es geht um die Mechanismen, die den krachenden, immer wieder verstörenden Erfolg einer solchen Politik sichern und um eine Wissenschaft, die diese Mechanismen erstaunlich klar und detailliert abbilden und analysieren kann. Der nächste Schritt ist die Übersetzung. Herrmann zitiert und erläutert die Konzepte der kognitiven Psychologie und liefert Beispiele für eine manchmal schrullige, viel häufiger aber gefährliche Ökonomie im Denken. Für das Abkürzen und Verallgemeinern, das Verharren im Vertrauten und das Vertrauen in das, was eben da und verfügbar ist, weil Nachdenken erstens mühsam ist und zweitens alles durcheinanderbringen kann. Warum sonst gehen auch denkende, aufgeklärte Menschen Betrügern auf den Leim? Warum fordern sie Dichter wie Ovid oder Mark Twain auf den Index zu setzen oder fürchten sich umso hysterischer vor Fremden, je weniger von ihnen in der Nachbarschaft anzutreffen sind? Der Autor aber kennt sich aus in der Psychologie. Die Fleißarbeit hat er seinen Lesern abgenommen. Was bleibt, ist amüsant zu lesen und darüber hinaus sehr wahr.
Auf der Suche nach Gegenargumenten hilft ein hoher Intellekt offenbar nicht. Menschen mit hochentwickeltem analytischem Denken können dieses offenbar vor allem dazu einsetzen, wenn sie Bestätigung für ihre Ansichten suchen. Oder anders gesagt, schlaue Menschen sind besonders gut darin, ihre irrationalen Überzeugungen anderen und sich selbst gegenüber zu verteidigen.
Es hilft alles nichts. Wer sich nicht zum Opfer fremder Pläne machen lassen will, muss selber nachdenken. Die Gefahren sind bekannt.
Martin Tschechne war das über das Buch Gefühlte Wahrheit, wie Emotionen unser Weltbild formen, von Sebastian Herrmann. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen und kostet 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Erde ist eine Scheibe. Schutzimpfungen machen autistisch und mit den Kondensstreifen von Flugzeugen werden wir alle gefügig gemacht. Es scheint ja kaum einen Blödsinn zu geben, der nicht begeistert geglaubt wird. Zwar immer nur von wenigen, klar, aber von denen umso hartnäckiger. Wie wenig sich Verschwörungstheoretiker von Fakten aus der Fassung bringen lassen, das ist heute Thema in der Lesart und das ist auch schon sehr deutlich geworden. Zum Ende der Sendung habe ich einen Autor eingeladen, Jan Skudlarek. Der ist Lyriker und Philosoph und der hat ein Buch über Wahrheit und Verschwörung geschrieben. Und der bringt hoffentlich jetzt ein bisschen Licht in die Sache. Zumindest verspricht das der Titel seines Buches. Der lautet nämlich Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Guten Tag, Herr Skudlarek.
Hallo.
Ja, in diesem Buchtitel, da geben Sie uns ja indirekt schon ein bisschen Hoffnung. Da ist eine gute Nachricht versteckt, nämlich erstmal ganz grundsätzlich, dass wir überhaupt erkennen können, was echt und wirklich ist.
Korrekt. Also das wäre schade und wäre ja sehr, sehr dystopisch fast schon, wenn wir sagen, wir können nichts erkennen und es gibt keine Wahrheit. Und ja, ich glaube, so ein niederschmetterndes Buch, es wäre nicht nur philosophisch falsch aus meiner Sicht, sondern ich glaube, das würden auch Leute nicht lesen wollen.
Ja, aber es ist trotzdem eine durchaus wichtige Unterscheidung, weil ich lese auch bei Ihnen den Satz, eine Gemeinschaft braucht ihren Glauben an die Erkennbarkeit von Wahrheit, um überhaupt bestehen zu können.
Absolut. Also es geht weniger darum, dass eine letzte Wahrheit da ist, die man erkennen kann und die kann ich auch in meinem Buch natürlich nicht transportieren, dass ich sage, genau das ist sie. Das ist die klassische Frage auch der Philosophie seit Jahrtausenden natürlich. Was ist Wahrheit und wie erkennen wir sie? Das ist eine legitime Frage, das ist eine philosophische Frage. Ich sage ja, eine Gemeinschaft braucht den Glauben an eine gemeinsame, an verbindende Wahrheit. Also allein das Erkenntnisinteresse selbst hat schon verbindende Funktion. Aber auch zum Beispiel, dass ich dran glaube, dass mein Arzt sich medizinisch besser, auch mit meinem Körper besser auskennt als ich. Das ist eine rein funktionale Sache. Wenn ich das nicht mehr glaube, dann ist das natürlich schwierig. Warum soll ich dann zum Arzt gehen?
Ja, aber da fängt es ja schon an, dass ja sehr viele Menschen davon ausgehen, dass Schutzimpfungen in Wirklichkeit eine Verschwörung der Pharmaindustrie sind und womöglich autistisch machen. Es gibt Theorien, dass der Klimawandel eben nur eine Erfindung von Eliten und Wissenschaftlern ist, weil die daran Geld verdienen. Dass die Chemtrails, ich habe das vorhin schon genannt, der Bevölkerungskontrolle durch Regierungen dient und so weiter und so fort. Der Breitscheidplatz-Anschlag als verdeckte Aktion der Bundesregierung. Sie haben eine ganze Menge solcher Theorien in Ihrem Buch versammelt und suchen dann nach Gemeinsamkeiten. Was ist so ein Kern, der in allen Verschwörungstheorien steckt?
Der Kern aller Verschwörungstheorien ist letzten Endes, dass ein gesundes und vielleicht auch nachvollziehbares Maß an Skepsis überschritten wird zugunsten eines allumfassenden Zweifels oft. Ich nenne es im Buch nicht, das ist ein toxischen Zweifel. Also es wird letztendlich falsch gezweifelt. Man kann gut zweifeln, man kann sinnvoll, man soll zweifeln im Leben, aber die Frage ist, wie man es macht. Und Verschwörungstheoretiker sehen zweierlei. Erstens sehen sie sich getäuscht und belogen, oft von Mächtigen oder einer offiziellen Story in Anführungsstrichen. Zweitens nicht nur belogen, sondern eben auch bedroht. Also man wird aus einem Grund belogen und nämlich weil die Wahrheit bedrohlich im Hintergrund von irgendwelchen Machtmenschen und Hintermännern letzten Endes orchestriert wird.
Das ist ja so ein Kernsatz eigentlich aller Verschwörungstheorien. Es gibt gefährliche Hintermänner mit bösen Absichten, so fassen Sie das im Buch zusammen, und über den wahren Lauf der Dinge werden wir belogen. Das heißt nicht nur, alles ist Lug und Trug, sondern es gibt da irgendwie jemanden, der handelt.
Ja, ganz genau. Also nicht nur alles ist Lug und Trug, sondern die Leute wollen die auch in den Kragen, irgendwie über Bande. Und deswegen ist es letzten Endes auch so, dass viele Leute sich auch nicht nur verunsichert fühlen, sondern auch aggressiv werden, weil sie dann halt denken, ja, es gibt diese das Beispiel, was Sie genannt, Pharma-Verschwörungen, und die wollen uns, manchmal heißt es, die wollen nur Geld machen und die sind unwirksam, die Impfungen, manchmal heißt es, da sind eigentliche Gifte in diesen Impfstoffen drin. Also es gibt immer geheime Absichten und man wird nicht nur belogen, sondern es gibt auch wirklich eine Bedrohung, die Leute dann auch aggressiv macht. Man wird ja nicht gerne bedroht. Man fühlt sich ja in einer defensiven Position und möchte sich dann auch irgendwie retten, vielleicht auch.
Ich könnte jetzt, wenn ich solche Theorien nicht glaube, zynisch reagieren. Ich könnte mit den Achseln zucken und sagen, ja, mein Gott, es hat immer Spinner gegeben, die irgendeinen Blödsinn geglaubt haben. Wenn da gar keine Wirklichkeit in diesen Theorien steckt, warum soll sich denn die Wirklichkeit dann um diese Theorien scheren? Ist mir doch egal.
Absolut. Viele Leute reagieren auch so und das war auch meine erste Reaktion, ehrlich gesagt, dass man denkt, ach ja, das sind halt ein paar Spinner. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass das sind nicht nur ein paar Spinner. Und damit meine ich nicht, dass es immer mehr Leute werden. Das stimmt zum Teil auch, je nachdem, welche Theorie man untersucht. Es gibt aber letzten Endes eine Bandbreitenwirkung von Verschwörungstheorien, die auch schon immer da war. Also ironischerweise sind Verschwörungstheorien selber eine Art Mainstream-Phänomen. Also diejenigen, die Mainstream-Erklärungen ablehnen, sind selber natürlich keine Untergrunddenker und keine heimlichen Intellektuellen. Nein, es gibt Millionen Leute, die an Sachen wie eben die Impfverschwörungen glauben oder eben an Chemtrails.
Aber lustigerweise, Sie wollen sich ja eigentlich als die kleine geheime Gruppe fühlen, oder? Auch das lese ich in Ihrem Buch. Also die Wahrscheinlichkeit, an eine Verschwörungstheorie zu glauben, ist umso größer, je mehr ich den Eindruck habe, nur eine Minderheit glaubt daran.
Korrekt. Also das gehört zur Selbstwahrnehmung, ist aber empirisch dann nicht haltbar. Also es gibt natürlich abwegige Verschwörungstheorien, die wenige Leute glauben, dass das schon. Aber es gibt viele, auch zum Beispiel dann Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel die Lügenpresse Verschwörungstheorie. Also je nachdem, wie wir es verstehen, ist die Ansicht, dass die Medien uns in Anführungsstrichen manipulieren oder wie auch immer, auch eine Verschwörungstheorie. Ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann die Eliten, Frau Merkel, wer auch immer, dass es dann da quasi, man kann es auch satirisch natürlich erzählen, dass es dann quasi morgens, dass Sie jetzt heute Morgen eine Anweisung bekommen haben, wie Sie mich zu interviewen haben.
Mit der Fragenliste,
Mit der Fragenliste und am besten, wie wir das Thema am besten hier platzieren in der Öffentlichkeit, im Sinne einer wie auch immer gearteten Propaganda. Es gibt Millionen Leute, die solchen Tendenzen und solchen Verschwörungstendenzen eher zustimmend als ablehnend gegenüberstehen.
Das zu analysieren, wie diese Mechanismen ablaufen, ist die eine Seite. Haben Sie auch herausgefunden, was denn eigentlich so reizvoll daran ist? Warum manche Menschen das glauben wollen?
Durchaus. Also viele Leute fühlen sich dann im Besitz eines Spezialwissens, also eines Spezialwissens, das sie auch von anderen abhebt.
Also etwas Besonderes.
Ja, total. Also es gibt die Masse der Schafe, das ist immer so ein Bild, das gerne bemüht wird. Also die Herde glaubt die offizielle Story, weil sie halt getäuscht ist oder dumm oder beides. Aber ich würde nicht sagen, ich der Verschwörungstheoretiker, die denken natürlich nicht von sich selber als Verschwörungstheoretiker, aber ich der Wahrheitssuchende, der Skeptiker, der Aufgeklärte, der die Wahrheit weiß, weiß halt, dass es, ja, wie auch immer, und dann folgt halt die Erklärung.
Sie haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, dass Sie dieses Moment, wenn gesunder und richtige Skepsis in so was Toxisches kippt, ja, dass Sie das als toxischen Zweifel beschreiben, das ist ja ein bisschen das Tückische. Wo ist genau diese Grenze? Denn es gibt ja reale Verschwörungen. Also bei VW, das kann man durchaus als Verschwörung bezeichnen, den Cum-Ex-Skandal. Sie haben auch so ein paar Beispiele mit realen Verschwörungen. Also wie unterscheide ich das denn dann?
Also letzten Endes ist es zu unterscheiden anhand der Beweise und ob man überhaupt Beweise vorlegt. Die Panama Papers und die VW-Geschichte, die sind ja nicht ans Licht gekommen, weil jemand spekuliert hat, hey, ich glaube, eigentlich werden wir insgeheim von VW betrogen. Nein, da wurde im Labor nachgetestet, wie viel wird denn da ausgeschieden von diesen Fahrzeugen und was ist die Herstellerangabe? Und gibt es da vielleicht nicht ein Programm und schauen wir mal nach. Und dann wurden Hypothesen gebildet und wir glauben, das könnte so und so sein. Dann wurden diese Hypothesen überprüft und dann waren die Werte zu hoch. Also es war eine wirklich empirische Sache und deswegen eine Theorie im eigentlichen wissenschaftlichen Sinn. Verschwörungstheorien, auch wenn wir sie so nennen, sind eben keine wissenschaftlichen Theorien im eigentlichen Sinne, weil sie letzten Endes nicht nur keine Beweise liefern oft oder falsche Beweise, sondern weil sie letzten Endes gar keine Beweise brauchen in ihrem Erklärungskosmos. Da wird letzten Endes was behauptet und wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Das ist der Mechanismus.
Ich war überrascht, wie spät Sie auf die in meinen Augen Gretchenfrage kommen, nämlich was tun wir denn eigentlich jetzt gegen solche Verschwörungen? Das ist ja wirklich erst so auf den letzten Zeilen, möchte ich fast sagen. Und da fordern Sie dann etwas, das nennen Sie Zivilcourage für Wahrheit. Was ist das?
Ich denke, dass es sich nicht um harmlose Theorien handelt und um Sachen, wo man Leute vielleicht reden lassen sollte. Denken wir auch zum Beispiel an so Gerede wie, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt. Das ist ein rechter Kampfbegriff letzten Endes, ja? Also auch ein recht extremer Kampfbegriff. Und der wird einfach verwendet, um eine Art homogene Bevölkerung auch zu fordern und einfach gegen eine offene Gesellschaft zu agieren.
Ja, was ist jetzt dagegen diese Zivilcourage?
Da müsste man dann sagen, mit Zivilcourage eintreten und sagen, hey, allein, dass du von Bevölkerungsaustausch oder so redest, wie das viele von der AfD und so tun, das ist nicht nur sachlich unangemessen, es ist einfach eine Frechheit, dass du das tust. Und da muss man einfach eine Gegenrede starten. Natürlich
also im Zweifelsfall auch in der U-Bahn sich umdrehen und fremde Leute ansprechen.
Ja, ich denke schon. Also wenn jemand auf Missionierungsdrang ist und sagt, wir werden alle belogen und werden alle ausgetauscht und gehen alle vor die Hunde und überhaupt gibt's Giftgas überall so ungefähr insgeheim, das sind keine harmlosen Sachen. Das sind Sachen, die unser Miteinander letzten Endes, unser Klima, unser gesellschaftliches Klima verändern und das sind Sachen, die unser Klima zum Schlechten verändern. Und wir sollten so gut es geht dagegenhalten und denjenigen, die probieren, selber quasi Gift, also jetzt metaphorisches Gift, konspiratives Gift versprühen, dass wir die zur Rechenschaft ziehen, also natürlich nicht juristisch oder so, aber schon auch einfach durch Gegenrede und sagen, Moment mal, was erzählst du denn da eigentlich? Und damit Fakten bestenfalls natürlich mit Argumenten dagegenhalten. Wir sollen die jetzt nicht am Kragen packen und beschimpfen oder so. Aber erstens, dass wir Erwachsene auf Augenhöhe dagegenreden und zweitens, dass wir halt Jugendliche und Kinder befähigen, einfach wahr und falsch besser auseinanderzuhalten. Und sei es auf einer Quellenebene, sei es, dass wir denen beibringen, was eine seriöse und eine glaubwürdige Quelle, journalistische Quelle meinetwegen, von einer unglaubwürdigen, politischen, aufgeladenen Hetzseite im Internet unterscheidet. Auch wenn beide im Zweifel vielleicht genauso auftreten, weil das machen die heutzutage.
Jan Skodlarek mit seinem Buch Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Das Buch kostet 18 Euro und ist bei Reklam erschienen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.